wir haben im Moment eine Predigtreihe über den Epheserbrief und kommen heute zum Abschluss damit. Epheserbrief, eine letzte Einheit für den Kampf gerüstet, so habe ich das mal überschrieben. Und ich möchte uns zunächst den Text auch lesen, Epheser 6, die Verse 10 bis 20. Und ich nehme diesmal die Basisbibel. Der Paulus schreibt dort an die Gemeinden rund um Ephesus ein letztes Wort. Werdet stark durch eure Verbundenheit mit dem Herrn. Lasst euch stärken durch seine Kraft. Legt die Waffen an, die Gott euch gibt. Dann könnt ihr dem Teufel und seiner Hinterlist widerstehen. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Er richtet sich gegen die Mächte und Gewalten, die Weltenherrscher, die Teil dieser Dunkelheit sind. Ja, er richtet sich gegen die bösen Geister im Himmel. Deshalb sollt ihr zu den Waffen greifen, die Gott euch gibt. Damit könnt ihr Widerstand leisten am Tag des Unheils. Und wenn ihr alles richtig zum Einsatz bringt, könnt ihr dem Angriff standhalten. Also haltet stand. Tragt die Wahrheit als Gürtel um eure Hüfte und zieht die Gerechtigkeit als Brustpanzer an. Und tragt an euren Füßen als Schuhe die Bereitschaft, die gute Nachricht vom Frieden zu verkünden. Was auch kommen mag, greift nach dem Glauben als eurem Schild. Mit ihm könnt ihr alle brennenden Pfeile abwehren, die der Böse gegen euch schießt. Nehmt als Helm eure Rettung in Empfang und lasst euch das Schwert geben, das der Heilige Geist euch schenkt. Es ist das Wort Gottes. Hört nicht auf, in jeder erdenklichen Weise und zu jeder Zeit zu beten und zu bitten. Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Dazu müsst ihr stets wachsam sein und dürft nicht aufhören, auch für alle Heiligen zu bitten. Betet auch für mich, dass Gott mir die richtigen Worte in den Mund legt, dann kann ich offen und unverhüllt das Geheimnis der guten Nachricht bekannt machen. Auch in Ketten bin ich ein Botschafter für Sie. Betet also darum, dass ich die gute Nachricht offen und unverhüllt verkünden kann, so wie mein Verkündigungsauftrag es erfordert. In einer Gemeinde, in der wir vor etwa 20 Jahren waren, ich habe mal nachgerechnet und bin erschrocken, wie lange das schon her ist. Da gab es ein Ehepaar, die gingen damals so stramm auf den Rentenstand zu, haben aber immer noch mit großer Liebe und ganz viel Engagement Freizeiten für Kinder veranstaltet, so Jungscha-Freizeiten, mit viel Kreativität, Zeltfreizeiten, und alle Kinder fieberten dem Alter entgegen, wenn sie endlich dran teilnehmen durften, und waren ganz betrübt, wenn sie dann zu alt geworden sind. Das ist so ähnlich wie bei den Indianer-Freizeiten, die ja Judith und Dave verantworten. Und er besonders war ein äußerst kreativer Mensch und handwerklich begabt und hat immer irgendwelche dollen Sachen gebastelt, so als Sinnbild für die ganze Freizeit und Thema und sowas. Und an einem Sonntag im Gottesdienst, war auch Kinderteil im Gottesdienst, und da wurde Rückblick gehalten auf die Freizeit, die die Woche vorher gewesen ist. Und er hatte da seine Apparatur aufgebaut, die er für diesmal gebastelt hatte. Und das sah in etwa so aus, soweit ich mich daran erinnere. Er hat also so ein Holzgewehr gebaut, wo irgendwie so ein Gummiflitschenmechanismus dran war, mit dem man dann schießen konnte. Und die Kinder durften das vorführen und konnten das dann zeigen, wie sie da schießen konnten. Und dann hat er Zielscheiben gebaut, so mehrere nebeneinander, so kleine Zielscheiben, die man also treffen musste. Und die waren von der Seite wie so ein rechter Winkel. Da war die Zielscheibe, und wenn man die getroffen hat, ist die umgeklappt, und auf der Rückseite stand ein Wort oder ein paar Worte. Und wenn dann alle umgeklappt waren, dann konnte man den Bibelspruch lesen des Tages. Der hat also für jeden Tag einen neuen Bibelspruch dran gebaut. Und er hat das dann vorgeführt und ein bisschen garniert, weil er auch kreativ war, hier mit Folien und so, mit einem Panzer und mit Gewehr, und es ging also ums Schießen. Und wir haben uns alle gefreut und hatten gleichzeitig irgendwie so ein, jedenfalls ging mir das so, ein unwohles Gefühl. Also Schießen, Panzer, Bibelsprüche, irgendwie hat sich das für mich etwas gerieben. Das passte nicht so richtig zusammen, aber den Kindern war das egal und die haben viel Spaß gehabt, die Bibelsprüche dann wahrscheinlich auch auswendig zu lernen. Vielleicht ist dir das gerade auch so gegangen, dass du gemerkt hast, dieser Bibelvers oder dieser Bibelabschnitt ist etwas sperrig. Da kommen Vokabeln vor, die wir so normalerweise nicht mit Glauben verbinden. Kampf, Waffen, Einsatz, Angriff, Standhalten, also so ein richtiges Kriegsgeschehen. Was hat das mit Glauben zu tun? Das ist so die eine Zugangsschwierigkeit, die ich jedenfalls habe mit diesem Text. Und die andere ist die Frage nach den unterschiedlichen Weltbildern, die wir haben, die uns da entgegenspringt. Da ist die Rede vom Teufel, Mächte, Gewalten, Weltenherrscher, böse Geister im Himmel. Da muss man auch, oder ich, mich erstmal fragen, was hat Paulus denn überhaupt damit gemeint? Das ist wieder die Sichtweise, die ich so habe an vielen Stellen, und ich kann mir auch gar nicht so richtig vorstellen, was er da eigentlich damit meint. Nicht nur da merken wir immer wieder, dass wir in unterschiedlichen Welten leben zur damaligen Zeit. Also das antike Weltbild gibt es zwar nicht, die Ägypter hatten eine bestimmte Art und Weise, die Welt wahrzunehmen, die Babylonier und in Israel hat sich das alles irgendwie so ein bisschen gemischt, aber das antike Weltbild ist grundlegend anders als unser Weltbild heutzutage. Wir haben einen modernes, naturwissenschaftlich geprägten Zugang zur Welt. Wir nehmen die Welt so wahr, wie wir es über viele Forschungen und naturwissenschaftliche Möglichkeiten haben. Und wir, vor allen Dingen auch wir Westeuropäer, denken völlig anders über die Welt, als das unsere Vorfahren getan haben. In manchen Gegenden der Welt mag das heute noch anders sein. Da geht man auch davon aus, wenn man rausgeht, dass hier irgendwo die Geister der Ahnen herumschwirren oder sowas. Das denken wir aber nicht. Wir haben nicht mehr dieses Weltbild. Auf der einen Seite, und das fällt uns immer wieder auf, gerade bei solchen Texten. Einerseits, andererseits aber erleben wir die Welt sehr ähnlich zu dem, wie das damals war. Also wir Menschen haben uns ja nicht grundlegend geändert. Wir nehmen die Welt wahr, wir sehen das, was wir sehen und machen uns darüber unsere Gedanken. Zum Beispiel geht auch für uns nach wie vor die Sonne auf und wieder unter. Obwohl wir wissen, dass das in Wirklichkeit ja gar nicht so ist, dass wir eigentlich mit unseren kleinen Planeten rund um die Sonne fliegen und dass die Sonne ein mittlerer Stern ist, der da vor sich hin leuchtet und dass der ein Teil ist in der Galaxie, in irgendeinem Seitenarm unserer Milchstraße und dass es davon noch Milliarden andere im weiten Weltall gibt. Das wissen wir alles. Aber trotzdem geht für uns die Sonne auf und unter und das berührt uns besonders, wenn es ein besonders schöner Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ist. Ich habe kürzlich mal von jemandem gehört, es ist doch Gottes Gnade, seine Schöpfungsgnade, dass er den Himmel geschaffen hat. Nämlich, wenn wir rausgehen, dass wir so eine Art Geborgenheitsgefühl haben. Wie in einem Zelt leben wir. Stell dir vor, jedes Mal, wenn du rausgehst, könntest du bis in die Anfänge der ganzen Welt, des Weltalls sehen. Milliarden von Kilometern irgendwie. Da kämen wir uns doch ziemlich verloren vor in diesem weiten Weltall. Also es ist Gottes Gnade, dass wir dieses Gefühl von Geborgenheit haben können, obwohl wir so ein ganz kleiner Sandkorn sind im Weltall. Also wir nehmen die Welt ähnlich wahr, wie die Menschen das schon immer so getan haben. Und das gilt auch für diese Verse. Hier schreibt Paulus, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Das ist ein Gefühl, was du vielleicht auch kennst. Dass es ein Gefühl gibt von, es gibt da das oder den Bösen. Es gibt das Gefühl von Bosheit. Und das können wir nicht immer nur an Menschen festmachen. Das können wir nicht immer nur daran festmachen, dass Menschen schlechte Entscheidungen treffen. Oft genug ist das. Oder dass es Naturkatastrophen gibt. Es gibt etwas, manchmal nennt man das dann Schicksal oder sonst wie, etwas Böses in der Welt, womit wir konfrontiert werden, was uns betrifft, was wir aber nicht so richtig packen können. Ist ganz ähnlich wie damals. Wie auch immer wir das Böse oder den Bösen zu erklären versuchen, wir kennen dies Empfinden, was Paulus uns hier schreibt, dass es eben nicht menschlich erklärbar zugeht ganz oft. Wir fühlen uns immer wieder dem Bösen ausgeliefert. Auch die Bibel, ich hatte es vor einiger Zeit schon mal gesagt, die Bibel erklärt uns ja nicht, woher das Böse kommt. Also sie sagt uns nicht, wo der Teufel herkommt oder was das genau ist oder wie auch immer. Sie sagt nur, dass es so ist und dass es das gibt und dass wir damit umgehen müssen. Und genau so geht es uns heute auch. Wir merken, es gibt viel Böses in der Welt. Mir geht das oft so, dass ich denke, wenn ich Nachrichten sehe, es ist so einfach in unserer Welt was Böses zu tun. Man muss nur irgendein durchgeknallter Warlord irgendwo muss anfangen, Krieg zu führen und schon wieder müssen Tausende oder Hunderttausende Menschen fliehen. Und es ist unheimlich schwer, da was Gutes dagegen zu setzen, die überhaupt zu versorgen, überhaupt irgendwie Friedensschritte zu gehen. Dieses Gefühl, das ist nicht nur menschlich. Ich habe eben, wie ich dann das dann öfter tue, bei der Vorbereitung der Predigt, habe ich im Internet in der Suchmaschine nach das Böse irgendein Bild gesucht. Da kommen dann alle möglichen Bilder, was weiß ich, vom Teufel und also weiß ich, alles, was da so vorkommt. Und es kam auch dieses Bild vor. Und ich dachte, das ist ein gutes Bild für das Böse. So etwas Untergründiges, was so wie so Finger untergründig nach allem greift. Man sieht es hier kaum, da sieht es besser aus. Also etwas, was so untergründig da ist. Als ich es rausgesucht habe, habe ich gemerkt, das sollen die Alpen sein. Das war gar nicht richtig bei der Suchmaschine angegeben. Aber ich fand es trotzdem sehr gut. Es passte. Das Böse, was uns angeht, von dem wir uns bedroht fühlen. Und wie geht Paulus damit um? Was sagt er zu dieser Wahrnehmung, diesem Gefühl, was wir kennen? Er sagt, und damit leitet er hier das ein, werdet stark, nicht aus euch selbst, sondern durch eure Verbundenheit mit dem Herrn. Lasst euch stärken durch seine Kraft. Also angesichts dieses Gefühls von ausgeliefert sein dem Bösen gegenüber, werdet stark in dem Herrn. Wir brauchen Gottes Nähe und seine Stärke im Erleben des Bösen. Wir brauchen ihn. Wir müssen uns bei ihm festmachen. Anderes bleibt uns an dieser Stelle nicht übrig. Und wie machen wir das? Wie können wir standhalten? Darum geht es ja. Oder vielleicht sogar kämpfen. Er sagt, legt die Waffen an, die Gott euch gibt. Also nicht die eigenen Waffen, seid nicht stark aus euch selbst, sondern nehmt das, was Gott euch zur Verfügung stellt. Er kann das und er tut das. Und dem wollen wir versuchen nachzugehen. Was sind diese Waffen, die Gott uns zur Verfügung stellt, wenn wir uns bei ihm festmachen? Womit rüstet er uns auf? Deshalb sollt ihr zu den Waffen greifen, die Gott euch gibt. Damit könnt ihr Widerstand leisten, schreibt er hier. Und dann nochmal so zugerufen, also haltet stand. Es geht in diesen Versen auch nicht um ein allgemeines Kämpfen irgendwie gegen das Böse an sich oder dass man versucht, die Dämonen irgendwo zu binden, auszutreiben oder sonst was, sondern es geht um die Situation, wo wir konfrontiert sind mit Bösen. Wo wir das erleben, entweder in unserem eigenen Leben oder in dem, was wir von anderen und bei anderen mitbekommen. Es geht um die konkrete Situation. Es geht darum, wo ich auf einmal konfrontiert werde mit Krankheit, mit Tod, mit anderer Not, anderem Unglück oder es mir zum Teil mache, aufs Herz legen lasse von Not bei anderen Menschen. Wie können wir damit umgehen? Wir suchen nicht die Auseinandersetzung mit dem Bösen. Also wir gucken nicht überall, wo könnte hier irgendwo was sein, was könnte noch falsch oder böse sein, sondern es geht um diese Situation, wo wir es erfahren. Und da wollen wir gegen das Unheil bestehen. Wir wollen dem nicht ausgeliefert sein, darum geht es. Und dann beschreibt Paulus die Waffen, die Gott uns zur Verfügung steht. Und ich denke, das sind so Verse, die vielen wahrscheinlich bekannt sein sollen, diese sogenannte Waffenrüstung. Und ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, wer da im Hintergrund steht, wenn Paulus das hier beschreibt, nämlich der römische Legionär. Wenn man damals von einem Soldaten geredet hat, jeder wusste, wie die aussehen. Es ist zur Hochzeit des Römischen Reiches, als Paulus das schreibt, und die Legionäre sind da wirklich überall rumgelaufen. Asterix und Obelix sehen hier ziemlich originalgetreu aus. Also wir wissen heute, dass die Autoren von Asterix sich ziemlich an dem Stand, wie man in 50er Jahren, was man da wusste, daran gehalten haben. Der römische Legionär steht hier im Hintergrund. Auch wenn das jetzt für uns nicht ganz zutrifft, habe ich noch einen anderen gefunden. Das ist also der Klassiker, der römische Legionär. Was hat der immer an? Einen Gürtel, einen Brustpanzer, Schuhe hat er an oder Sandalen, ein Schild, ein Helm. Und dann ist da dieses Kurzschwert zum Nahkampf. Das ist die typische Ausrüstung. Wer das nochmal ganz detailliert nachschauen will, die römeronline.de, da findet man alle Infos, die man zu diesem Thema braucht. Wenn wir jetzt in einer Kinderfreizeit wären, dann würden wir jetzt so einen Legionär hier haben und dann würden wir schauen, was hat er so an und wie ist er gekleidet und würden also von dem Legionär aus versuchen, die biblischen Wahrheiten zu erklären. Aber das macht Paulus hier nicht. Er hat das zwar als Bild im Hintergrund und im Hinterkopf und es wird darauf angespielt, aber das, was er macht in diesem Text, ist nicht dieses Bild auslegen, also sozusagen den Legionär uns jetzt hier nahe bringen und zu schauen, was hat er denn, wenn der Brustpanzer so und so aussieht, was könnte das für unseren Glauben zu sagen haben, wenn der aus vielen kleinen Platten besteht, die durch Nieten gehalten werden, wer ist die Niete? Also irgendwie sowas könnte man ja versuchen, das jetzt zu interpretieren, aber das macht Paulus nicht, sondern er nimmt diese einzelnen Punkte und wichtig ist schon mal, welche er da nimmt, das will ich zumindest noch mal kurz anführen. Das sagt schon viel über die Art des Kampfes aus, auf die er hier anspielt. Es sind zweimal Dinge, die zum Alltag gehören, die er sein Soldat immer anhatte, Gürtel und Schuhe. Dann dreimal unmittelbare Schutzfunktionen, Brustpanzer, Schild und Helm. Und einmal etwas, dieses Kurzschwert, ist für den Nahkampf. Also Paulus hätte zum Beispiel auch die Lanze nehmen können, aber die ist so für die Ferne. Da kann man sich die Feinde von weit entfernt halten. Dieses Schwert, dieses Kurzschwert, ist für den unmittelbaren Nahkampf gebaut. Paulus geht es hier also nicht, nochmal gesagt, nicht um eine Waffenkunde der damaligen Zeit. Das merken wir schon, wenn wir zum Beispiel Vers 16 uns anschauen. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. So steht es da im Original. Ich weiß nicht, wie man mit einem Schild Pfeile auslöschen soll. Vielleicht, wenn man ganz doll wedelt, gehen die dann vielleicht aus. Also darum geht es Paulus nicht. Mir geht es nicht darum, jetzt diese Waffen hier irgendwie zu interpretieren, sondern er nimmt sie als Bild. Und bei jedem dieser einzelnen Waffen, die er uns hier vorführt, geistlichen Waffen, um die es geht, steht ein Wort aus dem Alten Testament im Hintergrund. Aus dem Alten Testament oder aus der Weisheit Salomos steht hier im Hintergrund. Also aus der Bibel, wie Sie sie damals wahrgenommen haben. Ich habe das mal in diesem einen Bibelvers, wir könnten das für jeden Vers gehen, aber das würde zu weit führen. Ich habe es für den einen Bibelvers mal gemacht, wenn er hier sagt, tragt an euren Füßen als Schuhe die Bereitschaft, die gute Nachricht vom Frieden zu verkünden. Dann hat Paulus wahrscheinlich Jesaja 52, Vers 7 im Hintergrund gehabt. Wie willkommen sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der Frieden ankündigt, der eine frohe Botschaft bringt und Rettung verheißt, der zu Zion sagt, dein Gott ist König. Also wenn Paulus hier von einer Waffe redet, in diesem Fall geht es ihm nicht darum, um die Sandale des römischen Legionärs, sondern ihm geht es darum, wie kämpfen wir angesichts von Bösem, sehr konkret, nämlich indem wir die gute Nachricht weitersagen, sagt er uns hier. Indem wir also so sind wie diese Freudenboten, die die gute Nachricht bringen, wo man sieht, die kommen da schon über die Berge gelaufen und rufen schon weiten die gute Botschaft, es ist Frieden möglich, es ist deswegen Rettung, weil Gott König ist. Dort, wo wir diese gute Nachricht weitersagen, dort, wo wir das leben, wo wir das anderen weitergeben, da kämpfen wir gegen das Böse. Da nutzen wir diese Waffe. Da sind wir sozusagen im Nahkampf. Das sagt uns Paulus hier. Also wenn du danach fragst, wie kann ich im Bösen bestehen, in diesem Angriff, in dieser konkreten Auseinandersetzung, dann ist eine Antwort, die uns Paulus jetzt exemplarisch für die anderen sagt, sag die gute Nachricht von Jesus weiter. Sag das, was dein Glauben ausmacht, dass du Frieden bei Gott hast und lad andere dazu ein, diese gute Nachricht anzunehmen. Wenn du das tust, dann bist du mitten im Kampf. Dann wird diese Bedrohung vielleicht sogar für dich gefühlt eine andere werden und überwunden werden. Also so nimmt er hier, und hier könnten wir jetzt bei jedem dieser Begriffe, ob das Wahrheit ist oder Gerechtigkeit, die gute Nachricht vom Frieden, der Glaube, die Rettung oder dass der Heilige Geist uns das Wort Gottes gibt, all diese Punkte könnten wir jetzt nach und nach durchgehen und würden dazu Bibelverse finden, wie gesagt, aus dem Alten Testament, wo ein Bezug herzustellen ist, und dann wäre es ja spannend zu schauen, wie Paulus das neu interpretiert. Aber was uns hier wichtig wird, wenn wir uns das anschauen, der Kampf gegen das Böse oder den Bösen ist eher indirekt. Das wird hier deutlich. Es ist hier nicht die Frage, es geht hier nicht um Konfrontation, direkt sozusagen Angriff, sondern es geht um Hinwendung zu Christus. Und es ist eben der Christus, der bereits Sünde, Tod und Teufel besiegt hat. Konfrontation, sicherlich mag es Situationen geben, das will ich gar nicht bestreiten, wo es auch mal darum geht, im Namen Jesu irgendwelchen Dämonen zu gebieten oder sowas. Das will ich gar nicht bestreiten, dass es das in besonderen Situationen auch geben mag. Aber soweit ich uns kenne und mich kenne, kommt das eher selten vor. Trotzdem müssen wir uns mit Bösem auseinandersetzen. Und das passiert nicht, indem wir dem Teufel überall gebieten oder den Dämonen oder sowas, also sozusagen immer im Angriffsmodus sind, sondern es geschieht indirekt. Es geschieht dadurch, dass wir uns Christus zuwenden und das leben, das glauben, was er für uns ist. Da sind wir schon mittendrin. Und da merken wir dann oftmals gar nichts davon. Uns bei ihm festmachen. Es gibt so eine wunderbare Geschichte, die ich irgendwo mal gelesen habe. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich das her habe. Da ist so ein Missionar. Die Missionare sind ja immer die besonders gläubigen Menschen, deswegen ist das wahrscheinlich ein Missionar. Der schläft also des Nachts, wie er immer schläft, gut und fest und wacht eines plötzlich auf und sieht dann, auf seinem Bett sitzt der Teufel am Rand da irgendwo. Ich weiß nicht, wie man das sieht, wenn da der Teufel sitzt, aber auf jeden Fall so wird das erzählt. Und wie reagiert der Missionar oder dieser fromme Mann, wie reagiert er? Er sagt, ach du bist nur, dreht sich um und schläft weiter. Also mir ist diese Geschichte deswegen so eindrücklich, weil es deutlich macht, was es bedeutet, im Glauben an Christus mit dem Bösen oder den Bösen umzugehen. Ich wurde erinnert an diesen Psalm 4, Vers 9. In Frieden lege ich mich nieder und schlafe ein, denn du allein, Herr, lässt mich sorglos ruhen. Da sind die Machtverhältnisse zurechtgerückt. Da geht es nicht um Angst vor Bedrohung von Bösen, sondern da geht es um diese Geborgenheit in Christus. Diesen Glauben in Jesus bin ich fest, bei allem, in allen Auseinandersetzungen, die ohne Frage da sind. Und dann macht Paulus das noch zum Schluss konkret. Worin wird dieser Glaube, den wir haben, angesichts des Bösen, mit dem wir konfrontiert werden? Und was überhaupt nicht schön geredet werden soll, ich hoffe, das wird deutlich, dass es lebensbedrohlich ist, dass es uns zutiefst beunruhigt oft, dass es uns ganz durcheinander bringt oder fertig machen kann. Aber worin wird das deutlich, dass wir uns an Christus festmachen? Dass wir nicht wie die Schlange, die Maus oder wer spuckt noch auf die Schlange, Hase auf die Schlange guckt, sondern dass wir den Blick abwenden auf Christus und auf ihn schauen. Und das wird deutlich in der Fürbitte, nämlich dass wir das, was uns bewegt, vor Gott bringen. Und er bringt jetzt hier stellvertretend für alles, was wir beten können, dass wir zu jeder Zeit und immer bitten auf jegliche Weise und dass wir uns vom Geist leiten lassen sollen, wachsam sind, nicht aufhören sollen damit und vor allem dann auch füreinander beten, für alle Heiligen, also für die, mit denen wir zusammen unterwegs sind. Und dann bringt er ab Vers 19 sozusagen stellvertretend noch sich selbst, weil auch selbst der große Paulus auf die Fürbitte der Geschwister angewiesen ist, darauf, dass sie für ihn und mit ihm zusammen kämpfen. So geschieht geistlicher Kampf. Die Waffenrüstung ist kein Angriffswerkzeug, keine Armee, die vorrückt irgendwohin, sondern sie lebt davon, dass wir uns bewusst sind, dass wir mit Jesus leben. Dass er da ist, dass wir uns an ihm festmachen. Ich möchte uns heute zum Schluss ermutigen für unser ganz persönliches Leben. Oft genug kommt es uns ohne Frage so vor, als wenn wir dem Bösen ausgeliefert wären. Und wie gesagt, das wollen wir nicht beschönigen und das müssen wir auch nicht kleinreden, das sollen wir auch ernst nehmen. Wir leben in einer Welt, die oft genug vom Bösen, mehr als wir uns das je wünschen könnten, oder wollen, geprägt ist. Aber das gehört zum Glauben, dieses Aber. Wir können darin nicht verloren gehen, wenn wir uns Jesus Christus zuwenden. Der Herr ist über alles. Wir können darin nicht verloren gehen. Auch wenn wir uns vielleicht manchmal sehr verloren darin vorkommen. Aber wir können nicht verloren gehen, weil Jesus da ist. Und wir uns an ihm festhalten und an ihm dranbleiben. Unser Widerstand oder unser Kampf an dieser Stelle erfolgt nicht aus eigener Kraft und auch nicht in direkter Konfrontation, jedenfalls in der Regel nicht, sondern eben in diesem beständigen Glauben, in diesem Vertrauen an Christus, weil er eben der Christus ist, der die Sünde und den Tod und den Teufel überwunden hat, am Kreuz und in der Auferstehung, dass er auferweckt wurde. Weil das so ist, weil das der Christus ist, an den wir glauben, deswegen haben wir die Möglichkeit, an seiner Seite auch im Kampf oder im Widerstand zu bestehen. Und dann wird dieser Glaube sichtbar in der Fürbitte, sagt uns Paulus. Deswegen auch dazu die Ermutigung, immer wieder auch füreinander zu beten, dran zu bleiben. Es ist gut, dass wir an jedem Sonntag auch einen Fürbitte-Teil hier haben, dass wir nicht nur für uns selber auch beten, sondern auch für die Dinge, wo wir uns oft so machtlos vorkommen. Jedenfalls geht mir das so, wenn ich in der weiten Welt mich umschaue und sehe, da ist schon wieder irgendwas Böses, abgrundtief Böses unterwegs und ich kann mich da nur hilflos fühlen. Dann ist es gut, Jesus bitten zu können, dass er Friede schafft, dass er Menschen tröstet, dass er die Opfer besucht. Ich möchte uns ermutigen, dass wir uns nicht geschlagen geben in den Abgründen unseres Lebens, die wir oft erfahren, sondern dass wir immer wieder uns ermutigen lassen, an Jesus dran zu bleiben. Und manchmal, das vielleicht noch so als Ergänzung, deswegen ist der Punkt mit der Fürbitte so gut, am Ende, manchmal können wir es gar nicht aus eigener Kraft, selbst diesen Glauben schaffen wir nicht, weil uns das persönliche Leid überbordet, überwältigt, dann ist es gut, miteinander beten zu können und füreinander einstehen zu können und einander zu helfen, dran zu bleiben und sich nicht aufzugeben. Ich möchte uns dazu herzlich ermutigen. Amen.